Wenn sie nachrechnete, konnten die Rettungsboote nur für diese größtenteils unsichtbaren Betuchten aus der Londoner und New Yorker Gesellschaft vorgesehen sein. 14 größere Schaluppen in teils abenteuerlichem Zustand. Viel zu wenige schon für die Leute der zweiten Klasse, die auf 2 Kabinendecks über der Wasserlinie untergebracht waren. Geschweige denn für all die Menschen, die sich wie das Mäusegewimmel in einem Kanalisationsrohr gemeinsam mit ihr in der dritten Klasse befanden und die sie seit der ersten Stunde auf See verabscheute, weil sie fast ausnahmslos schlecht rochen. Und weil sie ihr Angst einjagten, alle.
Ich halte hier ein Buch in den Händen, dessen Cover es genau auf den Punkt bringt. Von dort brüllt mich nämlich ein schäumendes und tobendes Meer an. Und zwar in allen erdenklichen Blau- und Grauschattierungen. Wellen bauen sich bedrohlich und wütend auf. Man kann sie regelrecht krachen hören. Das Meer spielt eine große Rolle in Seeland, Schneeland, dem neuen Roman von Mirko Bonnet, genauso wie ein gewaltiger Schneesturm. Um dieses Buch geht's heute in Weiterlesen, dem Podcast und der Radiosendung von RBB Kultur und dem LCB, dem Literarischen Kolloquium Berlin. Mein Name ist Nadine Kreuzzahler. Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich und ich freue mich, dass Mirko Bonnet heute mein Gast ist, zugeschaltet aus Hamburg. Vielfach ausgezeichnet ist er als Autor von Gedichten, von Essays und zahlreichen Romanen und natürlich auch als Übersetzer. Hallo, Mirko Bonnet.
Guten Tag.
Seeland, Schneeland spielt ja vor genau 100 Jahren in Wales, England und Schottland. 1921 also. Der Erste Weltkrieg und die spanische Grippe sind gerade erst vorbei. Die Nachwehen überall in Europa noch spürbar. Viele träumen vom Glück in der neuen Welt. Und in diesem Roman schiffen wir uns ein auf so einen Überseedampfer nach Amerika mit Auswanderern aus Wales, aus Irland, Holland und Deutschland. Die sind alle mit an Bord. Und hier herrscht eine Dreiklassengesellschaft. Ganz unten in überfüllten Schlafsälen, da sind die einfachen Leute untergebracht. Ganz oben in Prunk und Überfluss die High Society in ihren geräumigen Suiten. Aber dann gerät das Schiff in einen Schneesturm und treibt manövrierunfähig auf hoher See. Und ob arm oder reich, in Seenot sind sie jetzt alle. Und plötzlich werden hier und da auch neue Bündnisse geschlossen. Seeland, Schneeland, finde ich, schildert dieses Treiben auf dem Auswandererdampfer sehr plastisch und verknüpft dieses Gesellschaftspanorama mit einer großen Liebesgeschichte, einer, die lange unerfüllt und hoffnungslos bleibt, muss man ja sagen. Man muss sich ja ganz schön warm anziehen bei Ihrem Roman, denn es stürmt, es schneit, es regnet, es weht ununterbrochen. In welcher Stimmung waren Sie eigentlich beim Schreiben?
Ja, ich habe den Roman ja 15 Jahre lang geschrieben und in 3 großen Arbeitsschüben. Und ich habe ihn zu Ende geschrieben in großer Hitze in Südfrankreich. Aber es ist von Anfang an so angelegt gewesen, dass das Wetter und diese Schneekatastrophe eine zentrale Rolle spielen. Also ein Gegenüber, ein natürliches Gegenüber spielen sollten, mit dem alle Protagonisten sich beschäftigen müssen und überleben müssen.
Sie schreiben ja auch nicht zum ersten Mal über Eis und Schnee. Was fasziniert Sie eigentlich so daran?
Ja, Sie spielen an auf den eiskalten Himmel von 2006. Das ist für mich tatsächlich so ein ganz zentrales Buch in meinem Werk. Ich für mich selber nenne es mein Glücksbuch. Ich habe dort anhand dieses Buches im Grunde genommen erst gelernt, mit einer großen Personage umzugehen, überhaupt im Dialog zu erzählen. Und Schnee und Eis sind natürlich dem eiskalten Himmel eingeschrieben gewesen, weil es ja um die Endurance-Expedition von Sir Ernest Shackleton ging, von 1914 bis 1916. Und die Figuren aus Seeland, Schneeland kennt man zum Teil aus dem eiskalten Himmel. Sie werden hier sozusagen, ihre Geschichte wird weitererzählt.
Ja, wir treffen da unter anderem eben Merce Blackborough wieder, der damals als 17-Jähriger erst als blinder Passagier, dann als Shackletons Assistent eben zum Expeditionsteam gestoßen ist. Und dieser Figur begegnen wir jetzt also wieder in Seeland, Schneeland. Sie ist eine der Hauptfiguren und es ist 4 Jahre später, 1921. Wieso hatten Sie denn eigentlich Lust darauf, das Leben von Merce Blackborough weiterzuerzählen?
Ja, Merce Blackborough geht ja zurück auf eine historische Figur, den blinden Passagier Percy Blackborough. Ich habe ihm meine Initialen gegeben und auch viele meiner Kindheitserinnerungen angedichtet. Ich hatte das Gefühl 2006, dass diese Liebesgeschichte zwischen Merce und Enid Maldoon in Newport, Wales nur angekratzt gewesen ist und dass ich diese Liebesgeschichte zu einem eigenen Roman machen sollte. Außerdem wollte ich Shackleton unbedingt in seinem Alter auftreten lassen, als resignierten, desillusionierten Helden, Nationalhelden, der sein Standing in der Gesellschaft verloren hat, dadurch, dass die Welt sich einfach weiterentwickelt hat und für Leute wie ihn keinen Platz mehr hatte.
Ja, das ist total interessant. Wir lernen ihn als jemand kennen, der verzweifelt eigentlich schon fast wieder nach einer neuen Expedition sucht und danach, dass er die Aufmerksamkeit dafür bekommt. Er will ein neues Team zusammenstellen, um die sogenannten Phantominseln tatsächlich zu entdecken oder ein für alle Mal mit dem Gerücht aufzuräumen, dass es sie gibt. Da erzählen sie eben 1921, die Welt hat sich weitergedreht. Der Erste Weltkrieg ist vorbei. Es ist nicht mehr die Zeit für diese Art von Helden, oder?
Genau. Man könnte den Roman durchaus auch als Untersuchung des Heldentopos verstehen. Was ist das eigentlich, ein Held? Wo beginnt Heldenmut und wo beginnt das Heldentum im Alltag? Oder muss es dazu so große, schillernde Figuren wie Ernest Shackleton oder Tom Crean, seinen Steuermann, geben? Ich komme da zu anderen Schlüssen. Und es geht ja auch zum Beispiel um den Flieger Mickey Mannock, der als Nationalheld abgeschossen wurde Ende des Ersten Weltkriegs über Frankreich. Und um andere große Heldenfiguren, die sozusagen in meinem Roman dekonstruiert werden.
Ja, interessant ist auch eben Merce Blackborough. Durch die Expedition mit Ernest Shackleton in der Antarktis ist er der Front im Ersten Weltkrieg entgangen und aber zurück in Wales ist ihm alles fremd geworden, auch er sich selbst. Und er spürt so eine große Leere. Er spürt, dass nicht alles von seiner Person, er sagt, von seiner in so jungen Jahren in Stücke gegangenen Person, also nicht alles aus der Antarktis zurückgekehrt ist. Was kann man denn sagen? Was ist denn da in der Antarktis im Eis zurückgeblieben?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das kann auch wirklich nur beantworten eigentlich, wer diese Wirklichkeit oder Unwirklichkeit in der Polarnacht am Ende des Sterns miterlebt hat. Ich hatte das große Glück, mit dem eiskalten Himmel 2007 auf Kreuzfahrt gehen zu können und ich war auf der Shackleton-Route in der Antarktis. Und habe zumindest als Begleiter von betuchten Kreuzfahrttouristen diese unfassbar schöne Landschaft miterlebt, aber auch natürlich die Einsamkeit und die Weite, die man sich gar nicht vorstellen kann. Wir sind 2 Wochen lang keinem einzigen Schiff begegnet und über das Meer gefahren. Die Eisberge, die unglaubliche Tierwelt, die Verlassenheit der Walfängerstation. Das ist natürlich damals vor 100 Jahren noch vollkommen anders gewesen. Und ich denke mir, es gibt da einen Berührungspunkt zwischen Shackleton und Merce Blackborough, nämlich Shackletons dringlicher Wunsch, noch einmal ins Südmeer zu fahren und dort eine andere Expedition aufleben zu lassen. Und Merce Blackborough, der eben unter auch diesem Trauma leidet, da etwas verloren zu haben an wirklichem Zugang zur Welt, an Miteinander, an natürlichem Gegenüber, was ihn einfach in seinem Büro- und Kontorleben in Newport einfach abgeht.
Ich würde gerne noch ein bisschen mehr hören von Ihren Eindrücken aus der Antarktis, die Sie mitgebracht haben. Das finde ich sehr spannend. Also das muss ja auch ein wahnsinniges Licht dort sein oder eben kein Licht. Was hat das mit Ihnen gemacht? Vielleicht, das fühlt sich wahrscheinlich auch an wie das Ende der Welt.
Es ist sehr schwer, darüber zu reden. Ich versuche da so wenig wie möglich drüber zu sprechen, um das für mich sozusagen wach zu halten im Inneren. Wo Sie das Licht ansprechen, ja, es ist ein ganz besonderes Licht. Es ist ein silbernes, sehr strahlendes Licht. Es gibt manchmal am Himmel 2 Sonnen, diese Nebensonnen. Es gibt Wolken, die man sonst nirgendwo sieht, walzenförmige, riesige Wolken. Naja, und dazu kommt natürlich, was für mich besonders interessant war, ich bin ja ein Vogelliebhaber. Ich habe noch nie so schöne Vögel gesehen, so große, stille Vögel, die sehr neugierig sind, aber ja, die einfach nur da sind.
Merce Blackborough ist eine ihrer Hauptfiguren in Seeland, Schneeland und eine der anderen ist ja Annette Muldoon. Das ist seine große unerfüllte Liebe und Annette ist eine selbstbewusste junge Frau. Seit ihrer Kindheit zieht sie ein Bein nach, ist trotzdem sehr attraktiv. Sie wiederum trauert ihrerseits ihrer großen Liebe hinterher, eben dem Fliegerpiloten Mickey, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Und sie beschließt auch aus Kummer, allein nach Amerika auszuwandern, um eben neu anzufangen. Und ich würde vorschlagen, wir folgen ihr jetzt mal auf das Schiff, auf die Orion mit ihrer Hilfe. Mirko Bonny, lesen Sie uns doch gerne mal eine Stelle vor aus Seeland, Schneeland.
Sie hatte bei Henry James und im Tatler von Atlantiküberfahrten mit Schnelldampfern gelesen. Sie hatte Bilder vom Leben an Bord der Olympic, der France und der Kronprinzessin Cecilie gesehen. Übers Meer stampfende Städte hatte sie sich dabei vorgestellt. Und sie erinnerte sich, in einer der letzten Nächte in Newport von einem großen weißen Turm geträumt zu haben, der im Wasser lag und darüber hinglitt. Sie wusste nicht wie. Den schwimmenden Turm erfüllte in dem Traum Gelächter und Musik. Er war hell erleuchtet, weithin sichtbar auf der finsteren, nur von den Sternen überglänzten See. Champagner zu trinken hatte sie sich ausgemalt und wenn es keinen Shampoos gab, dann wenigstens Cocktails, Highballs und Daiquiris. Die schmalen, langstieligen Gläser wurden über Bord geworfen von kichernden Frauen mit flatterndem Seidenschal und cremefarbener Haube auf dem Pagenkopf, die albern »Five click it« riefen, anstatt »Veuve Clicquot« zu sagen, und die keinen Schimmer davon hatten, dass nicht ein feister älterer Herr mit Uhrenkette und Gamaschen dem Clicquot-Champagner berühmt gemacht hatte, sondern die junge Witwe des Firmenerben, die sich von niemandem auf der Welt Vorschriften machen ließ. Junge Männer mit Frack und Pomade im Haar hatte sie in Illustrierten an einer Reling lehnend Paul Moll rauchen sehen. Sie hatten Gesichter wie die im Krieg gefallenen Offiziersanwärter, die im Echo abgebildet gewesen waren, und schmiegte sich in ihrer Vorstellung eine beschwipste Dame an die Schulter ihres uniformierten Begleiters, dann wehten die Chintz-Vorhänge aus einer offenstehenden Balkonkabinentür im Wind über dem Meer wie eine Fahne, die nichts zu bedeuten hatte, sondern einfach schön war, weil sie sich im Einverständnis mit den Dingen und ihrem Zugrundegehen bewegte. Die Orion war kein Luxusliner, sie war kein Riesenschiff und auch kein schwimmender Turm, sondern ein mittelgroßer älterer Dampfer, schwarz, verrostet dort, wo kein Lack mehr war, mit zwei gelben Schornsteinen, die die Luft verpesteten und auf denen wie zum Hohn auf jeder Seite je ein grünes Kreuz prangte. Sie war knapp 200 Meter lang und hatte etwa 20 Meter vor Bug und Heck je einen Mast, wodurch sie wenigstens entfernt an die untergegangene Zeit der Dampfsegler und der großen alten Passagiersegelschiffe erinnerte. Die Orion war eine alte Dame aus dem letzten Jahrhundert, eine alte deutsche Zofe, denn vom Stapel gelaufen war sie 1876 in Kiel. Zwar gab es eine erste Klasse für wohlhabendere Leute, aber diese High Society sah man so gut wie nie, weil Promenadendeck, Salons und Raucherbalkone von Matrosen abgeschirmt wurden, die keinen Spaß verstanden und sich weder beeindrucken noch bezirzen ließen. Wenn sie nachrechnete, konnten die Rettungsboote nur für diese größtenteils unsichtbaren Betuchten aus der Londoner und New Yorker Gesellschaft vorgesehen sein. 14 größere Schaluppen in teils abenteuerlichem Zustand, viel zu wenige schon für die Leute der zweiten Klasse, die auf zwei Kabinendecks über der Wasserlinie untergebracht waren. Geschweige denn für all die Menschen, die sich wie das Mäusegewimmel in einem Kanalisationsrohr gemeinsam mit ihr in der dritten Klasse befanden und die sie seit der ersten Stunde auf See verabscheute, weil sie fast ausnahmslos schlecht rochen. Wie Feudel aus Lumpen, säuerlich und grau oder altes, aufgeweichtes Brot. Und weil sie ihr Angst einjagten, alle, die Frauen und Kinder, ebenso wie die Männer mit ihren gierigen, rot unterlaufenen Augen. Wie viele Menschen mit ihr reisten, wusste sie nicht. Die Orion verließ Portsmouth mit dreistündiger Verspätung am frühen Nachmittag des 25. Februar. Und schon da war es unmöglich, auf einem der beiden für die Nagetierklasse reservierten Decks einen Schritt zu tun, ohne jemanden anzurempeln, der daraufhin sogleich pöbelnd auf einen losging. In den Schlafsälen, tief unter Wasser im Schiffsbauch, beständig durchgerüttelt vom Vibrieren der weiter unten im Maschinenraum rumorenden Kessel, schrien Säuglinge und balgten sich Kinder. Auf den Kojenpritschen hockten Trauben junger Kartenspieler neben einer noch jüngeren Mutter, die ihre Brust entblößt hatte, um ein schmatzendes, quakendes Baby zu stillen. Flüche allenthalben, Gewitter aus Husten und Schnarchen. Weil sie unter Deck mehrere Gespräche unter Waliserinnen mitgehört hatte, wusste sie, dass der Dampfer aufgrund des schweren Unwetters über Irland und inzwischen auch Schottland, angeblich ein über den Nordatlantik ziehender Schneeorkan, sowie freier Kapazitäten wegen zunächst Rotterdam anlaufen würde, wo weitere Passagiere warteten, und dann Hamburg ansteuern sollte, und erst wenn mehrere hundert Niederländer und Deutsche zusätzlich an Bord waren und das aus allen Nähten platzende Schiff auch die sechsstündige Fahrt zurück elbaufwärts hinter sich gebracht hatte, erst dann begann vorbei an der ostenglischen Küste und durch die wieder schiffbaren Gewässer der Orkney-Inseln im Norden Schottlands die sieben- oder achttägige eigentliche Reise.
Vielen Dank. Die Reise beginnt für die junge Waliserin Annette Muldoon. Sie hat eingeschifft auf der Orion, die Kurs auf Amerika nimmt. Mirko Bonnet ist zu Gast mit seinem neuen Roman Seeland, Schneeland. Sehr lebendig und sehr packend beschreiben Sie das Leben an Bord, die unterschiedlichen Milieus, die Klassen, die Landschaft. Ich musste ja manchmal so ein bisschen an die Titanic denken, obwohl sie ganz andere Zeit und auch ganz anderes Schiff. Aber wie haben Sie denn recherchiert für Ihr Buch? Haben Sie da auch so ein bisschen Ihre Erfahrungen auf dieser Kreuzfahrt gen Antarktis mit verwertet?
Das auf jeden Fall. Das ist ein bleibendes Erlebnis für mich. Eine sehr, sehr schöne Erinnerung an die Bremen. Ein wunderschönes Schiff in Japan gebaut, voller Flair und voller Stil. Man kann das natürlich nicht vergleichen mit diesem fiktiven Dampfer der Orion. Es hat die Orion nie gegeben. Ich habe mir einige Passagierdampfer angesehen, Konstruktionspläne, viele Fotos. Es gibt ja nur noch leider wenige von diesen Schiffen. Ich habe natürlich sehr, sehr viel recherchiert in den letzten 15 Jahren. Ich habe eine ziemlich umfangreiche antarktische Bibliothek, eine nautische Bibliothek. Aber ich habe mich auch mit Leuten unterhalten, die im Schiffbau arbeiten und die das Vokabular sozusagen für mich übersetzt haben in eine vermittelbare Sprache.
Es gibt in Ihrem Roman drei, wenn nicht sogar vier Hauptfiguren. Da ist Merce Blackborough, da ist Annette Muldoon, dann gibt es noch Diver Roby, einen amerikanischen Milliardär und Flugzeugvisionär, der aber auch ein Trinker und Zyniker ist. Der ist ebenfalls Passagier auf dem Schiff, ebenso wie sein Assistent Meeks. Hier und da tauchen auch viele andere Nebenfiguren noch auf, auch als Erzähler. Sie ziehen also viele Fäden gleichzeitig. Wie sorgen Sie eigentlich beim Schreiben dafür, dass Sie ihnen nicht entgleiten, diese Fäden? Wie schreiben Sie?
In Ihrer Frage verbergen sich mehrere Fragen. mein Roman versucht schon, eine neue Art von, sagen wir mal, kollektivem Erzählen zu installieren. Ich wollte für mich herausfinden, wie weit ich eigentlich weggehen kann von der Ich- oder Er-Perspektive und Erzählung. Und deswegen hat sich im Laufe des Romans für mich herausgestellt, dass ich diesen Handlungsbogen über eine so lange Zeit und mit einer so großen Personage auch nur bewältigen kann, wenn ich möglichst viele unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen lasse. Und dazu kommt, dass ich ja auf diesem Schiff, das ja so eine Art Gesellschaftsmodell darstellen soll, sehr vieles verändert im Laufe dieser Reise und im Laufe dieser Begegnung mit diesem übermächtigen Schneeorkan. Das Leben an Bord revolutioniert sich, die gesellschaftlichen Klassen werden aufgehoben, jeder kann sozusagen für sein eigenes Glück einstehen. Und das hat für mich zur Folge gehabt, dass ich das auch sprachlich umsetzen wollte. Das heißt, dass auch Nebenfiguren plötzlich freiheitlich von sich selbst erzählen können. Und so kommt es dann, dass gegen Ende tatsächlich 8, 9 Nebenfiguren auftreten und nacheinander von ihren Erlebnissen erzählen können.
Ja, tatsächlich ist das ganz spannend, weil manchmal von Absatz zu Absatz sich die Stimme verändert.
Richtig. Das ist beabsichtigt und soll auch für dieses Chorerzählen sorgen. Es geht bis dahin, dass ich die Erzählperspektive einander angleiche, dass zwei Ich-Figuren aufeinandertreffen und in einem Raum miteinander plötzlich stehen. Es war für mich eine Herausforderung. Ich habe das bisher nur bei John Steinbeck in Jenseits von Eden gelesen, dass zwei Ich-Perspektiven aufeinandertreffen, bis sie voreinander stehen. Und was passiert dann?
Und wie behalten Sie ganz praktisch die ganzen Fäden, die Sie so in die Hand nehmen und die ganzen Stimmen, die Sie da sprechen lassen, wie behalten Sie die unter Kontrolle, sag ich mal? Also wie sieht ganz praktisch so dieser Schreibprozess aus? Ich meine, machen Sie sich da Skizzen?
Ich bin da selber überrascht immer wieder, weil ich mache mir keinerlei Notizen beim Schreiben und ich habe auch keinerlei Notizbücher, wenn ich einen Roman schreibe. Das verhält sich bei meinen Gedichten vollkommen anders. Aber wenn ich einen Roman schreibe, dann habe ich nur diese Datei und an der arbeite ich mich ab. Meistens chronologisch. Ich habe eine Art Notizbuch am Ende der Datei, aber die hat keinerlei konstruktiven Charakter, sondern das sind eher Ideen zu Figuren, Ideen zu Passagen, Metaphern, Landschaftspunkte, wo ich hin möchte. Das alles vollzieht sich, ehrlich gesagt, in meinem Kopf.
Sie haben gerade was Interessantes auch gesagt über die Gesellschaftsordnung, die ja an Bord dieses Auswandererschiffes gespiegelt wird und die sich auch verändert, eben durch die Katastrophe oder durch dieses Erlebnis Schneesturm. Das ist eben für kurze Zeit aber ja auch nur. Da tut sich etwas auf, ein Spalt, und da ist plötzlich alles möglich. Da werden die Klassen durchmischt, da gibt es eben Grenzüberschreitungen, da steht man zusammen, klassenübergreifend, damit das Schiff gerettet werden kann und vor allem die Menschen gerettet werden können. Das ist wie so eine Utopie oder eben für eine kurze Zeit. Ich glaube, danach, wenn alle dann vom Schiff runter sind, wird sich diese Gesellschaftsordnung wieder schließen. Was ist es, was da passieren muss vielleicht, damit sich sowas dauerhaft verändern kann?
Ja, diese Frage taucht ja im Roman durchaus auf, weil sich natürlich jemand wie Enid Muldoon aus Newport, die ja aus der unteren Mittelschicht kommt, diese Frage stellt. Die meisten Menschen an Bord der Orion, die ja dann später von Diver Roby gekauft wird und in Sealand umbenannt wird, weil seine Geliebte das gerne möchte, diese Umwälzung der Gesellschaft, der Gesellschaftsstrukturen zumindest an Bord, haben ja eigentlich ihre Bewandtnis in der Eitelkeit Diver Robys, der sich im Grunde genommen ja zu Tode gesoffen hat, das nur noch nicht wahrhaben will, aber der auch ein rebellischer Geist ist und im Grunde genommen immer nur nach der Möglichkeit sucht, mit seinem Geld, mit diesen 900 Millionen Dollar, die er hat, etwas Sinnvolles zurückzulassen. Und man muss sich natürlich fragen, wenn man dann 1921 für jeden Geretteten 10.000 Dollar sozusagen ausschreibt, sobald er sich solidarisch einsetzt an Bord, oder sogar später 100.000 für die Kapitäne aus Schottland, die die Besatzung und die Passagiere retten, ist das eigentlich ein solidarischer Akt oder ist das ein ja fast schon hochherrschaftlicher, kaiserlicher Akt? Das habe ich mich währenddessen gefragt. Auch da steckt natürlich dahinter die Frage nach dem Charakter der Heldenmut. Aber eine Lösung natürlich für diese Frage, die Sie ansprechen, wie man dauerhaft dieses Miteinander, das kurzzeitig aus Geldgründen sozusagen da auflebt, wie man das bewahren kann, das ist mir auch rätselhaft. Wenn, versucht mein Roman natürlich über die Liebe, über die verschiedenen Ausprägungen der Liebe an Bord, das ist ja nicht nur eine Liebesgeschichte, da eine Antwort zu finden.
Tatsächlich ist es ja auch wirklich höchst fragwürdig. Also die Motivation ist Geld, sich zusammenzutun. Ja, da kommt wieder der Markt ins Spiel, das Kapital, das Geld als einziger Anreiz.
Ja, aber natürlich, man darf nicht unterschlagen, dass ich dieses Buch ja geschrieben habe in der Trump-Zeit Und Diver Roby ist für mich schon auch eine Art menschlicher Trump. Ich habe da schon mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, was ein Mensch mit so viel Geld im Grunde genommen Gutes tun könnte, anstatt die Welt immer schlechter zu machen, immer weiter in den Abgrund zu reißen. Und das war für mich schon eine große Herausforderung, da nicht einfach drauf loszuhauen, sondern mir Gedanken zu machen, was ist eigentlich möglich, kreativ? Was wäre möglich, um etwas Gutes zu tun? Was ist das eigentlich?
Wollen wir Diver Roby mal ein bisschen kennenlernen, indem Sie uns eine Passage lesen? Die spielt auch an Bord des Schiffes. Diver Roby steht auf dem Balkon seiner geräumigen Suite.
Ja, und die Orion ist zu diesem Zeitpunkt, das ist das 14. Kapitel, auf dem Weg von Rotterdam nach Hamburg, um weitere vorrangig betuchte Passagiere aufzunehmen. Seit fast einem halben Tag schon sah es so aus, als suchten sie nach einem Weg, über Land fahren zu können. Sie hatten die Nordsee verlassen und wie in eine Seitenstraße war der Dampfer in einen Strom abgebogen. Ein paar lustige Inseln, halb überschwemmt, mit einzelnen aus der Flut ragenden Häusern darauf, lagen in der Mündung. Kaum aber hatte die Orion das Delta durchfahren, wurde der Strom schmaler und das Land an den Ufern flachte ab, bis es platter nicht mehr hätte sein können. Grau duckte es sich unter dem Wind weg. Niedrigen Deichwellen folgend pötterten sie seit Stunden ins Landesinnere. An sandigen Buchten standen inmitten schief gewachsener Baumgruppen Häuser und Gehöfte, alle von pelzigen, auf Backsteinmauern sitzenden Dächern überstülpt. Ohne den in dünnen Säulen sich emporzwirbelnden Kaminqualm hätte jedes wie ein Vogelnest ausgesehen. Im Seidenkimono, darüber einen roten Pullover, stand er auf dem Balkon seiner Kabine. Hoch oben auf dem Dampfer, fast auf gleicher Höhe mit der Brücke, lehnte er an der Reling. Er wickelte sich den Schal, den er sich vom Sessel gegriffen hatte und der so wenig ihm gehörte wie der Pullover, enger um den Hals und blickte hinüber. Sie passierten ein Fischerdorf mit einem Korkenzieherleuchtturm. Das Lotsenboot fuhr neben ihnen her und tutete, als zwei Krabbenkutter in Sichtweite kamen, die stromabwärts tuckerten, ihnen entgegen. Wie Seevögel lebten die Menschen an der Elbe also, in aufgeschwemmten Nestern aus Schilf, Röhricht oder wie immer das Gestrüpp hieß, das ihnen als Dachersatz diente. Fraglich, ob man das überhaupt Leben nennen konnte. Jeder von ihnen hatte Besseres verdient. Jeder sollte so reich sein, wie er es war, oder noch reicher. Jedenfalls nicht arm, nicht deprimiert. Jeder sollte täglich Gin oder Bourbon trinken können, so viel er oder sie mochte. Alle sollten täglich 10 Stunden schlafen, 2 Stunden massiert werden, jemanden lieben können, so oft und so lange einem danach war. Für jeden sollte seine Leibspeise bereitstehen. Jeder müsste Zeit zum Nachdenken, Spielen, Ausfeilen, Verwirklichen wildester Träume haben. Jeder Mann, jede Frau, ja, jedes verhutzelte Muttchen und jede Rotznase sollte einen Assistenten wie Meeks haben, so wie er. Einen, der einem alles ermöglichte und dafür den moralischen Rückhalt gab. In der Ferne sah er Türme. Für Sekunden lag dort Memphis und war er ein Pharao, den ein goldenes Reichsschiff auf dem Nilstrom nach Hause brachte. Aber das alte Ägypten war das nicht. Es waren nur sehr hohe, merkwürdig versprengte Bäume. Das also war das Deutschland, das die Lusitania versenkt hatte. Aus dieser flachen Einöde stammten Richthofen, Junkers und Lilienthal. Das Reich, das mit Luftschiffen über den Atlantik fliegen wollte, war ein Land voller Rauchsäulen, kahler Birkenhaine, Kormorane und Ignoranten, gegen die die halbe Industrie der USA in den Krieg gezogen war. Binnen eines Jahres hatte Wilson die adlige Clique mit ihren Pickelhauben in die Knie gezwungen, ausgerechnet dieser säuerliche Großkotz. In Deutschland sah es aus wie in Schmunzelpräsident Wilsons sumpfiger Heimat Virginia, nur noch öder, noch grauer, Man sah keine Straßen, keine Brücken, weder Autos noch irgendeinen Menschen, der am Elbufer stand und sich an einem Fuhrwerk mit einem davorgespannten Gaul zu schaffen machte. Es war kein Wunder, wenn sich Hunderttausende von hier davonmachten und auf halb schrottreifen Ozeandampfern wie der Orion, dieser reparaturbedürftigen Reparationsleistung, ihr Glück in der neuen Welt suchten. Sollten sie. Er trat näher an das Geländer. Er hielt sich an dem dick mit weißem Lack überpinselten Stahl fest und spähte, durchzuckt von Grauen und Respekt, die Bordwand hinunter. Da war sie, die aufgewühlte Flut. Sollten sie ihre paar Habseligkeiten in Überseekoffer stopfen, sich einquartieren auf allem, was einen Schornstein hatte, und zusammengepfercht unter Deck hinüberströmen, bis keiner mehr hier war. Jeder war willkommen. Wenn es nach ihm ginge, sollte jeder von ihnen eine Bleibe erhalten, ein Heim, ein Haus, es warm haben, umsorgt, bewundert, geliebt werden. Kalt war es in Europa, leer, so leer und kalt wie der Himmel war, weil außer den Vögeln, die nicht zählten, niemand ihn zu nutzen verstand.
Dankeschön, Mirko Bonnet, Seeland, Schneeland. Ja, dieser Roby ist einer, der schaut, ja, resigniert, aber auch herablassend, abfällig auf das Nachkriegs-Europa 1921. Wie würden Sie ihn noch beschreiben? Sie haben vorhin gesagt, Sie würden ihn ein bisschen mit Trump vergleichen. Ich finde, dafür ist er aber noch zu dann doch wieder auch menschenfreundlich und reflektiert.
Ja, das denke ich auch. Ich habe mich sehr mit Diver Robys Charakter beschäftigt. Es gibt ein Vorbild für Diver Robys Figur. Das ist natürlich der fantastische Jay Gatsby von F. Scott Fitzgerald, der große Gatsby. Aber ich wollte sozusagen der Gatsby-Figur noch mehr Geld mit auf die Reise geben, damit er sozusagen auch vor der Aufgabe steht, sich zu fragen, meine Güte, was kann ich mit diesem Geld eigentlich machen? Etwas Sinnvolles. Er ist ja Hotelier, er ist Hotelerbe, hat mit, ich glaube, 9 oder 19 Millionen Dollar, die er von seinem Vater geerbt hat, begonnen und die durch Anlegetricks, durch viel, viel Kreativwirtschaft zusammen mit seiner Stiefmutter verdreißigfacht. Aber das Leben ödet ihn an und er kann nichts anfangen mit dem ewigen Leben in der High Society.
Ein großes Thema in diesem Buch ist mal wieder die Liebe. Also es gibt mehrere unerfüllte oder auch erfüllte Lieben in diesem Buch. Die alles Beherrschende ist aber die Liebe, die Merce Blackborough fühlt zu Enid Muldoon. Ich fand es auch ganz schön und interessant, wie Sie da die Literatur mit ins Spiel bringen. Denn Enid Muldoon ist ja eine große Literaturliebhaberin. Sie verschlingt Bücher und liest Anna Karenina und liest John Keats. John Keats, den Sie ja auch übersetzen, soweit ich weiß, aus dem Englischen. Ja. Anna Karenina, ja, also da ist ja diese tragische Liebesgeschichte.
Ja, es geht besonders um eine einzige Szene in Anna Karenina. Zunächst einmal lässt ja Anna Karenina auch diese Gefühle ebenso wenig zu, wie Enid Muldoon ihre Gefühle zulässt. Aber es gibt eine einzelne Szene, die mich sehr fasziniert hat, als ich sie gelesen habe, weil sie auch mit Schnee zusammenhängt. Und das ist diese Bahnhofsszene in Bologovo, wo Graf Wronski den Zug, ich glaube, in Moskau besteigt und Anna Karenina nachreist. Und der Zug muss halten an diesem Dorfbahnhof in Bologovo. Es ist ein Schneesturm. Und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges und das war der entscheidende Punkt für mich, nämlich Graf Wronski steigt aus dem Zug aus und sucht in dem Schneetreiben nach Anna Karenina, die auch aussteigt und wie als hätte sie ein Gespür dafür gehabt, dass Wronski erstens im Zug ist und zweitens in Bologovo aussteigt und sie sucht. Und dann treffen sie sich in diesem Schneetreiben. Und das ist ein Punkt in der russischen oder überhaupt in der Weltliteratur, wo zwei Figuren aufeinander zustreben, durch das Gestöber der Erzählung hindurch sozusagen und aufeinander zuhalten und ihre Liebe Wirklichkeit werden lassen. Und das ist ein Punkt für mich, der extrem wichtig war, was Erzählperspektive angeht und auch die Kraft der Liebe natürlich.
der Sie offenbar auch sehr inspiriert hat, denn in Ihrem Buch ist das ja auch so zu beobachten. Ihr Buch spielt in Großbritannien. Sie sind ja Übersetzer aus dem Englischen, übersetzen zum Beispiel, haben Samuel Beckett übersetzt, Emily Dickinson, eben John Keats und 2020 den Hamburger Literaturpreis bekommen, einen der Literaturpreise für literarische Übersetzungen. Für Der Niemand von der Narzissus von Joseph Conrad. Das haben Sie neu übersetzt. Auch eine Geschichte vom Meer. Was steht denn als nächstes für Sie an? An was arbeiten Sie? Ist es wieder eine Übersetzung oder ist es ein Roman? Ich habe gehört, Sie schreiben auch an einem Libretto.
Ja, ich habe ein Libretto geschrieben für das Saarländische Staatstheater, das ist richtig, ein Auftragswerk für meine Freundin Sarah Nemtsov, die Berliner Komponistin, die eine Oper komponiert über Ophelia, das heißt den Hamlet-Stoff durchforstet, mein Libretto nach Möglichkeiten, die ja bei Shakespeare eine Nebenfigur ist, Ophelia in die Hauptrolle zu hieven. Und ja, das lässt sich gut an. Die Oper wird jetzt gerade komponiert von Sarah Nemtsov und uraufgeführt wird sie 2023 in Saarbrücken. Ich übersetze momentan Mary MacLane für den Reclam Verlag. Zwei neue Bücher, die nach dem großen Sensationserfolg Ich erwarte die Ankunft des Teufels jetzt noch übersetzt werden sollen. Und damit bin ich jetzt noch in der ersten Jahreshälfte beschäftigt.
Okay, also dann hoffe ich mal, dass die Uraufführung des Librettos dann auch wieder live im Theater in der Staatsoper stattfinden kann. Im Moment ist ja alles noch im Lockdown, alles ist noch geschlossen. Mirko Bonnet, ich danke Ihnen sehr herzlich und wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen, vielen Dank.
Danke. Mirko Bonnet war mein Gast hier bei Weiterlesen, der gemeinsamen Podcast- und Radiobühne von RBB Kultur und dem LCB, dem Literarischen Kolloquium Berlin. Sein Roman Seeland, Schneeland ist bei Schöffling und Co. erschienen und hat 445 Seiten. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Ich bin Nadine Kreuzzahler und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.